Tresor, der Podcast des Teams Kultur der Region Hannover.
Guten Tag, mein Name ist Stefanie Schulz, ich bin die Leiterin des Teams Kultur der Region Hannover und starte heute mit den beiden wunderbaren Gästen Sonja Anders und Hauke Jagau unsere neue Podcast-Reihe Tresor, Kultur aus der Region Hannover. Die erste Folge wird sich mit dem Thema Spielen beschäftigen. Und ich freue mich, dass Sonja Anders zugesagt hat zu kommen und Hauke Jagau, der Hausherr, hat auch sofort gesagt, dass er mitmacht. Ich möchte beide Gäste heute ganz gerne kurz vorstellen und ich habe bei dem Lesen der Biografien, der zeitlichen Übersichten gemerkt, dass sich da gewisse Parallelen ergeben in der Berufsentwicklung. Weil Sonja Anders hat begonnen nach ihrem Studium der Germanistik in Hamburg am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg als Dramaturgin, nämlich 1990. Sie war dort bis 1993. Und ungefähr in der gleichen Zeit war Hauke Jagau wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landtags für die SPD-Fraktion. Hat dann 4 Jahre dort drangehängt, weil er ein sehr junger Referatsleiter damals für Öffentlichkeitsarbeit im niedersächsischen Ministerium für Justiz werden konnte. 1993 kam der nächste Berufsschritt für Sonja Anders. Sie hat den Norden verlassen der Republik und ist 7 Jahre lang bis 2000 Dramaturgin am Staatstheater Stuttgart gewesen. In der Zeit war Hauke Jagau 2 Jahre Referent in der Staatskanzlei, Referent von Ministerpräsidenten Gerhard Schröder. Ist dann 1996 in die nächste sehr verantwortliche Position gekommen, indem er 10 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Laatzen wurde, bis 2006.
Da bin ich dann Dramaturg der Stadt Laatzen geworden, so heißt das dann, glaube ich, ne?
Hauptamtlicher, leitender Dramaturg, weil die leitende Dramaturgenrolle hat dann tatsächlich Sonja Anders am Thalia Theater in Hamburg bekommen, wo sie seit 2000 war. Und dann ab der Spielzeit 2005, 2006 Chefdramaturgin. Am, finde ich, sehr schönen Haus, am manchmal etwas unterschätzten Haus gegenüber dem Schauspielhaus in Hamburg war. Also 9 Jahre Thalia Theater Hamburg, seit 2005 Chefdramaturgin. 2006 wurde Hauke Jagau Präsident der Region Hannover. 2009 ging Sonja Anders ans Deutsche Theater Berlin, ebenfalls als Chefdramaturgin und ist fast mit Beginn der Corona-Zeit, ein halbes Jahr konnte das Theater spielen, seit der Saison 2019-2020 Intendantin am Schauspiel Hannover. Auffällig finde ich, dass beide dem Staatstheater treu geblieben sind und auf ganz unterschiedliche Art und Weise sich in ihrem ganzen Berufsleben mit dem Thema Spielen beschäftigen mussten. Eingangs würde ich gerne Sonja Anders fragen, wieso sind Sie Intendantin geworden letztlich und nicht Schauspielerin?
Ja, danke erstmal für die vielen informativen Worte. Einem wird ja dann doch immer auch nochmal deutlich, wenn man das so aus anderem Mund hört, dass man so einen Weg gegangen ist. Und erstmal muss ich vorab vielleicht sagen, dass für mich Hannover eine reizvolle Stadt war. Auch wenn ich diesen Entschluss, Intendantin werden zu wollen, schon vorher gefasst habe, standen mir dann im Grunde unterschiedliche Möglichkeiten offen. Und ich habe so aus tiefster Seele gesagt, nein, ich bin total für Hannover und sag was anderes ab, was vielleicht sogar finanziell besser ausgestattet war, das Haus. Aber ich habe gespürt, dass ich mich hier wohlfühle und ich glaube, man muss auf so ein Gespür hören. Und ich habe auch gespürt, dass ich Intendantin werden möchte und das kann. Habe eigentlich relativ lang sogar gewartet, finde ich, für diesen Schritt auch abgewartet, dass meine Söhne ein bisschen aus dem Haus schon rausgingen und habe abgewartet, bis es so richtig dringlich wurde. Und der Grund ist, glaube ich, Gestaltung. Also da kommen wir ja heute vielleicht noch hin. Was heißt handeln? Was heißt gestalten? Was heißt spielen? Und das war so für mich im Grunde der Impuls zu sagen, ich möchte handeln, ich möchte gestalten, ich möchte auch strukturell gestalten, ich möchte, im Grunde das Spiel mitbestimmen.
Ja, danke. Das ist eine gute Überleitung zum Spiel mitbestimmen. Ich weiß nicht, ob Hauke Jagau, ob Sie es immer aufgefasst haben als Spiel. das politische Geschäft?
Nein, natürlich nicht. Weil es geht tatsächlich um Gestaltungsspielräume und auch um den Wunsch, was zu verändern. Aber natürlich ist, da muss man jetzt differenzieren zwischen dem Ziel, was man eigentlich hat, und der Rolle, die man repräsentiert. Natürlich ist es, wenn ich Bürgermeister bin oder wenn ich Regionspräsident bin, gibt es auch eine Erwartung an die Rolle. Ja, und so wie man auch in Bürokratien ja ganz oft entmenschlicht wird. Also ich bin hier ja zum Beispiel R. Ja, im Ganzen, das ist
RP auch manchmal.
Ja, aber eigentlich R. Also da steht dann, R hat gesagt, und das findet man irgendwie als Mensch, fand ich es am Anfang auch komisch, wo das Farben zugeordnet sind. Aber das ist natürlich auch immer alles, was mit einer Rolle zu tun hat. Und die Politik ist wahrhaft kein Spiel. Weil es real ist und weil es echte Auswirkungen hat. Aber es ist auch manchmal notwendig, die Klaviatur der unterschiedlichen Dramaturgien zu kennen, um als Gewinner vom Platz zu gehen. Wenn ich eine Abstimmung gewinnen muss, dann ist das ein Auftritt und dann ist das eine Bühne. Und dann gibt's wie beim Zuschauerapplaus am Ende den Zuschauerapplaus. Und da gibt es eine Abstimmung. Oder es gibt das Gefühl bei Bürgerversammlungen, die ich immer gern gemacht habe, als ich in Laatzen zum Beispiel war, öfter als hier, weil das hier alles viel größer ist. Aber wenn es in Laatzen Themen gab, die schwierig waren, dann habe ich gesagt, so, wir machen eine Einwohnerversammlung. Dann sind wir da hingegangen und dann haben wir unterrichtet. Und mein Ziel war immer, immer böse, sind ja mit Themen, die nicht gut sind. Einwohnerversammlung machen sie ja nicht, weil es alle klasse finden, sondern wenn was schwierig ist. Und dann war mein Ziel immer, dass man da rausgeht und sagt, okay, wir finden es vielleicht immer noch nicht gut, aber wir verstehen jetzt, warum die das so machen. Und das sind alles, wie man das einsetzt, das hat schon viel mit Spiel, mit Dramaturgie, mit Ausdruck, mit den Fragen von Effekten zu tun. Deshalb gibt es schon eine ganze Menge Anteile, aber die Inhalte sind eben wahrlich kein Spiel, sondern weil das echt um Menschen und um Chancen geht ganz oft. Ich muss noch eins kurz zu Ihrer Einleitung sagen, weil das klang so, ich war in der Staatskanzlei Referent, als Gerhard Schröder Ministerpräsident war, aber ich war nicht persönlicher Referent, sondern habe da im Referat, das will ich nur, ja, ich bin da in solchen Sachen immer ganz, ganz vorsichtig, ich habe da im Verfassungsrechts- und im Medienrechtsreferat gearbeitet, als er Ministerpräsident war, aber ich war nicht da persönlicher Referent oder sowas.
Herr Jagau, Sie haben das agonale Prinzip des Spielens betont, dass wenn Sie auf eine politische Bühne gehen, dass Sie nicht nur etwas erklären müssen, sondern dass Sie mit Gegenwind rechnen müssen, dass Sie überzeugen müssen. Ist es mit spielerischer Leichtigkeit verbunden? Können Sie es probieren vorher? Ist es Intuition, was der Politiker in dem Moment machen muss, oder ist es
also
vorbereitet?
Es ist Intuition. Also natürlich bin ich im Stoff. Also ich würde sagen, dass ich also ich habe für mich selber, ich mache fast nie vorbereitete Reden, weil ich das langweilig finde. Das mache ich nur, wenn es super gefährlich ist, wenn ich auf jedes Wort aufpassen muss. Also ein Beispiel, wenn man so in den Bereichen, wo es um Diskriminierung oder um Antisemitismus und all sowas geht, da gibt's zu Recht bei den Zuhörern hohe Empfindlichkeiten. Und da kann es dann sein, dass ich jedenfalls sehr präzise überlege, welchen Schritt machst du, damit man da nicht in irgendwelche sprachlichen Fallen läuft auf einmal. Aber ich rede eigentlich immer frei. Aber ich glaube schon, dass ich eine sehr gute Inhaltevorbereitung mache. Also ich manchmal sage ich schon, ich bin auch Schauspieler, aber ich darf mir meinen Text selbst aussuchen. Das ist der Vorteil da drin. Und das mache ich situativ und eigentlich intuitiv. Natürlich gibt's ab einer bestimmten Größenordnung auch immer eine Regie. Also wir gehen ja nicht in Veranstaltungen rein, ohne zu wissen, wie die ablaufen sollen. Und das ist eigentlich, glaube ich, dann schon vergleichbar. Wenn man da Fehler macht, ist es schon fertig, ehe man angefangen hat. Also diese Sachen, die müssen gut geplant sein. Wie gesagt, wir machen ja größere Veranstaltungen eigentlich immer bei Themen, die schwierig sind. Also Windkraft oder Bodenabbau, also Kiesabbau ist auch sehr beliebt, großflächiger Einzelhandel und so ein Zeug. Das sind alles so Sachen,
spannend.
Ja, oder auch wenn irgendwie mit Naturschutzgebieten und so, wo es immer unterschiedliche Nutzerinteressen gibt. Und da kommt es schon darauf an, dass man eine gute Dramaturgie hat, dass man sehr genau weiß, an welcher Stelle kommt wer. Oder Müllgebühren sind auch so ein wunderschönes Thema, wo wir gute Veranstaltungen machen können. Und dann ist es bei mir jedenfalls so, dass ich es situativ eigentlich lieber mag.
Ich kenne das noch so von früheren Gesprächen auch mit Theatermenschen und weiß es aus ihrem Verhalten, dass sie Politikern und Politikerinnen immer sehr kritisch zugucken. So, also Dramaturginnen bestimmt auch, Theaterleitende, Schauspieler und Schauspielerinnen, die gucken ja auch, was sie für sich so fürs Spiel übernehmen können und abnehmen können, aufnehmen können. Wie ist das für Sie, Sonja Anders? Die Glaubwürdigkeit oder die Wahrhaftigkeit von Politikern auf der Bühne zu überprüfen? Oder
ich habe überhaupt keine PolitikerInnenabwehr, muss ich ehrlich sagen, null. Weil ich habe es gerade wieder in einem Text geschrieben, dass ich finde, ein Theater funktioniert im Grunde auch wie eine kleine Stadt. Und das ist, glaube ich, was wenige als meinen Beruf so beschreiben würden, dass ich eigentlich auch eine kleine Bürgermeisterin bin. Immerhin haben wir 1000 Mitarbeiter im Staatstheater und wir sind 3 GeschäftsführerInnen, das heißt die Laura Berman, der Jürgen Brasch und ich. Und wir leiten ja einen Betrieb, der die unterschiedlichsten Bereiche hat. Ich meine, der hier naheliegendste Bereich ist gar nicht zu unterschätzen. Das sind die Werkstätten. Die liegen nämlich direkt neben dem Regionsgebäude und sind ein großes Haus, in dem viel produziert wird in unterschiedlichen Abteilungen. Dann haben wir die Technik, die extrem wichtig ist für unser Haus. Dann kommt die Verwaltung, dann kommen die Schneiderwerkstätten, wir haben Fundus, wir haben Probegebäude, wir haben eine große GVM. Und dann komme ich irgendwann numerisch dort an, was alle mit Theater ja identifizieren, nämlich dem Ensemble und der Dramaturgie und der Regie. So, das ist ein kleiner Anteil, übrigens auch numerisch und finanziell ein kleiner Anteil der Staatstheater überhaupt nur. Und im Übrigen auch viele Freie darunter. Also Regie ist ja frei, Bühnenbild ist frei und so weiter. Und ich empfinde mich schon auch nicht nur als diejenige, die die Stücke gemeinsam mit der Regie und der Dramaturgie bestimmt, sondern und was dort auf der Bühne stattfindet, sondern auch als diejenige, die diesen Betrieb leitet und auch entwickelt. Das würde ich mal so als meine. Insofern finde ich, gibt's schon so Parallelen und das ist auch das, was ich achte. Ich mag eigentlich Bürgermeister lieber als Bundespolitiker, wenn ich es mal so ganz blöd sagen darf. Weil ich das Gefühl habe, dass der Gegenstand, den die so vor sich haben, sehr konkret und nachvollziehbar ist und sie auch viel erreichen können. Und ich finde es im Leben ehrlich gesagt toller, viel zu erreichen, als viel zu darzustellen. Und da kommen wir, also das ist ja eigentlich das, worüber wir gesprochen haben, das Darstellen. Und da interessieren mich Politiker so mäßig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde sie auch nicht so tolle Schauspieler, oftmals. Das müssen sie, glaube ich, können. Das finde ich auch ganz interessant so, dass sie das so müssen. Möchte ich auch echt nicht tauschen. Und ich gucke ihnen auch dabei zu. Und manchmal sieht man auch, dass sie so das nur so halb vertreten, was sie entäußern. Aber interessanter finde ich eigentlich, wenn sie das wirklich vertreten.
Ich glaube, das sind ja ganz verschiedene Sachen, die Frau Anders gerade anspricht. Der eine Teil ist der, den habe ich ja auch. Ich bin ja auch Verwaltungschef von in unserer Kernverwaltung 3.500 Mitarbeitern. Und wir haben hier auch eine Arbeitskultur und eine Umgangskultur und wie wir eine Fehlerkultur, also wie wir mit den Dingen arbeiten. Und das ist der nach innen gerichtete Teil, der, wo natürlich sehr genau geguckt wird, macht der das eigentlich selber, was der von uns will? Und wenn sie da nicht authentisch sind und wenn sie da nicht immer wieder, also wir arbeiten hier mit wirklich relativ viel, mit Zielen, die wir verabreden, wir machen Arbeit mit Feedbackrunden, wir haben Schleifen, wo wir immer wieder auch hierarchieübergreifend spiegeln, ob das, was wir verabredet haben, eigentlich auch wirklich eingetreten ist und gucken, warum das sonst nicht so war. Und wenn man da selber nicht sauber mitmacht, dann kann man es lassen, weil die Systeme sind total empfindlich und merken, ob das authentisch ist oder ob man was erzählt, was man, zu dem man nicht steht. Das ist der Teil nach drinnen und der andere, der hat eben verschiedene. Ich habe da übrigens, da kann ich eine ganz schöne, finde ich, ganz schöne Geschichte. Ich habe da wirklich was gelernt aus Kultur. Ich habe zweimal in meinem Leben enger mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft zusammengearbeitet und habe für die hier in Teilen für die SPD damals Tourneen in den Wahlkämpfen veranstaltet. Und dann bin ich mit denen mitgefahren im gleichen Bus, wo ich am Anfang schon fragte, wieso brauchen die für 4 Schauspieler, beziehungsweise 3 Schauspieler, eine Schauspielerin und 3 Musiker einen 50er-Bus? Das war mir dann sehr schnell klar, weil die tourten 200 Tage im Jahr. Und da hatte jeder 4 Plätze für sich. Also der brauchte Abstand, weil die, wenn die da gesessen haben, die haben Texte gelernt, die haben andere Sachen gemacht. Also das hatte ich vorher auch nicht begriffen. Warum können wir die nicht in den Kleinbus setzen? Das war der erste Teil. Aber das, was viel wichtiger war, dass ich ja auch gemerkt habe, dass die ganz unterschiedlich gelaunt waren. Und um 20 Uhr waren die jeden Abend richtig gut gelaunt. Weil das Publikum natürlich nicht weiß und auch nicht wissen will, ob der gerade schlecht drauf ist oder nicht, sondern die wollen eine gute Leistung. Und diesen Teil, dass wie es einem selber geht, in so einem Moment, wenn man auf der Bühne ist und was erreichen will, keine Rolle spielen kann, sondern wenn ich da mies gelaunt rausgehe, dann brauche ich nicht aufzutreten. Also da ist die Vergleich, dann kann ich es lassen. Also dass man trennen muss und sagen, okay, it's showtime. Jetzt willst du was erreichen und erzielen und dann, und das habe ich aus dieser Woche da gelernt und fand das sehr spannend, weil ich glaube, dass das vielen nicht so klar ist, dass man da ist schon das Stück Theater, weil es hat da keiner was von. Sonst muss ich rausgehen und sagen, ich muss Ihnen sagen, ich bin total schlecht drauf heute und können wir gleich sagen, es wird sowieso ein schlechter Abend. Herzlichen, schön, dass Sie gekommen sind, ja. Das geht eben nicht, aber das war eine spannende Erfahrung für mich, das zu sehen, wie unterschiedlich das sein konnte um 20 Uhr und hinterher um 22, 30, wenn es fertig war.
Ja. Sie haben beschrieben, die 3.300 Menschen der Regionsverwaltung, die Sie leiten. Sie sprechen ja oft vom Campus. Also die Theaterwerkstätten werden ja demnächst auch zur Region Hannover gehören. Ich bin keine Lateinerin, aber Campus heißt Spielfeld, habe ich nachgeguckt. Und kann man Verwaltungsmenschen noch zu spielerischer Leichtigkeit bringen, die für das Verwaltungsgeschäft in den nächsten sich verändernden Jahren anders zu gestalten?
Ich glaube, Verwaltung ist viel zu verschieden, um das mit einem Ja oder einem Nein zu beantworten. Tatsächlich ändern sich die Anforderungen relativ schnell und radikal. Und die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, werden immer komplexer. Und das, wir haben ja normalerweise, Verwaltung hat ja mal klassisch das, was man vertikale Hierarchien, also es gibt eine Zuständigkeit für ein Thema und da gibt es eine Leitung. Bei uns ist das dann eine Dezernentin in der Regel oder ein Dezernent. Dann gibt es darunter Fachbereiche, darunter gibt es dann Teamleitungen und darunter vielleicht noch Teile oder so. Und die haben immer so Stränge, die sie dann bearbeiten und das wird so immer kleinteiliger. Das funktioniert nicht mehr, sondern die Themenstellungen, die sie ergeben, sind ganz oft so, dass man aus ganz verschiedenen Fachbereichen Menschen braucht, die zusammenarbeiten. Und dass man eigentlich ab einer bestimmten Problemlage eigentlich sagt, es gibt keine vertikalen Hierarchien mehr und wir müssen eigentlich fast immer projektorientiert arbeiten. Das heißt nicht, dass man nicht noch die Expertenwissen braucht, aber man muss die Experten viel früher zusammenbringen. Und die werden bei so einer Problemlösung dann automatisch, weil es eine Projektarbeit ist und eine Gruppenarbeit ist, immer auch sowas wie eine spielerische Situation haben, weil sie in der Interaktion sind. Und das ist, glaube ich, was das Thema fürs nächste Jahrzehnt für Verwaltung sein wird, da schnell genug zu sein, denn es gibt eine Erwartung der Bevölkerung, dass alles sofort geregelt sein muss, die komplexesten Sachen. Welcher Unsinn dabei rauskommt, sehen wir immer wieder, wenn man keine Zeit für Umsetzung hat. Also die Kraft aufzubringen, langsam zu sein, ist ein nicht zu langsam, aber nachdenken zu dürfen. Und dieser Teil der Erwartungshaltung von außen plus der Komplexität der Themen wird dazu führen, dass es sehr viel mehr um Interaktion geht, die nicht so planbar und nicht so hierarchisch abgeballert wird, wie das in der Vergangenheit war.
Es gibt von dem Soziologen Irving Goffman einen tollen Satz zur Interaktion. Also es ist überhaupt ein toller Satz, nämlich vielleicht ist das Leben kein Glücksspiel, aber die Interaktion ist es. Es ist jetzt ein anderer Probenprozess oder ein Entwicklungsprozess am Theater. Ich glaube, dass sich im Moment da nicht so viel verändert. Also im Moment kann sich sowieso nicht viel verändern, weil ganz anders geprobt werden kann in Corona-Zeiten als vor Corona. Aber es geht immer noch um die Entwicklung eines Stoffes, eines Textes. Es ist für mich etwas, also kein Projekt in dem Sinne, sondern eine Gruppe von Menschen erarbeitet ein Ergebnis, das wiederholbar sein muss. So.
Ja, also ich würde trotzdem noch mal kurz bei der Bürgermeisterin, bevor ich mich dem Kern des Theaters so noch dem zuwende, weil ich Tatsache glaube, dass die sowohl in der Politik als auch in der Kultur das abstrahlt, wie man nach innen hin agiert. Und dass es auch bestimmte Menschen auf den Plan ruft und im Ergebnis auch anders aussieht, ob man, sagen wir jetzt mal ganz platt, hierarchisch von oben runter agiert oder ob man Teamarbeit zum Beispiel befördert. Ich glaube, dass das Produkt schlussendlich anders aussieht, weil das, wovon ich ja so träume, also ich würde immer sagen, so mein größter Traum, ich habe das mal mit Hannah Arendt ausgedrückt in meinem ersten Vorwort, ist Handeln gleicher im Raum der Freiheit. Und das finde ich so im Grunde so ein bisschen mein langfristiges Ziel und fände es ganz toll, wenn wir das hinkriegen würden, dass man das Gefühl hat, wenn man auf die Bühne guckt, dass da Gleiche frei handeln in Freiheit oder so. Und das ist ja im Grunde, zielt das so ein bisschen in die Richtung, dass man sich so fragt, was hat die Struktur mit der Kunst zu tun? Und ich würde sogar sagen, das war ja lange Zeit sogar so, dass im Theater so dieser durch den Geniebegriff und durch unterschiedliche, ich würde auch sagen, würde ich auch ruhig mal sagen, maskuline Verhaltensweisen, Theater immer mit Druck verbunden wurde. Und das ändert sich gerade. Also ich glaube, das ist ein bisschen parallel zur Verwaltung dann doch, dass man das Gefühl hat, es streben doch viele danach, in horizontalerer Gleichheit miteinander umzugehen. Und das Ergebnis kann aber trotzdem total steil sein. So würde ich es mal so räumlich ausdrücken wollen. Und dieses Thema der Funktion statt Hierarchie oder statt vertikaler Machtverteilung, das kenne ich total aus dem Theater auch. Also das ist wirklich auch bis hin in die Arbeit mit den SchauspielerInnen ein totales Thema, an dem wir uns seit ein paar Jahren im Grunde erst abarbeiten.
Das ist natürlich, das ist immer ein bisschen paradox. Wenn Sie von der Gleichheit und der Freiheit reden als Chefin, und wenn ich das mache, ja, weil das natürlich, wir nutzen dafür Instrumente, die wir haben, um Prozesse in Gang zu setzen. Weil, also ich kann mich mit dem Hannah Arendt-Spruch total identifizieren, weil ich auch sagen würde, mein Wunsch ist auch eine hierarchiefreie Gesellschaft. Ich sehe aber im Moment eigentlich umso mehr, dass gerade Leadership gebraucht wird und Orientierung gebraucht wird. Und es wollen eben auch nicht alle die gleiche Verantwortung haben. Und das ist ein super schmaler Grat, wie man dann mit seinen Machtinstrumenten umgeht. Ich glaube immer, dass man die reflektieren muss. Aber ich nutze meine Macht auch dazu, Ungerechtigkeiten in Hierarchien abzubauen. Und das ist eigentlich ein Paradox, dass man Instrumente benutzt, wo man sich eigentlich wünscht, dass sie nicht mehr da sind, um zuzulassen, dass was anderes kommt.
Ja, ich würde es immer für meinen Bereich mit Transparenz im Grunde übersetzen. Ich würde immer sagen, meine Technik zum Beispiel mag auch, wenn ich ziemlich gerade raus sage, Leute, wir müssen das hinkriegen. Und das muss auch so und so passieren, weil die Regisseurin wünscht sich das so. Und trotzdem ist es immer ganz gut, finde ich, dann, und das würde ich auch mit viel, viel Kommunikation und Arbeit verbunden, auch so vertreten, zu vermitteln oder im Dialog zu bleiben und nicht nur zu sagen, so machen wir das.
Dann weil haben, das Sie, ist so dann die haben Tradition. Sie verloren. Also dann haben Sie verloren. Das meinte ich auch nicht, sondern ich meinte überhaupt die Chance zu haben, über den Hierarchischen die Höhe was anzuschieben und auch nicht nachzulassen. Also als ich hier angefangen habe, gab es Bereiche, die haben keine Teambesprechung gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen gerne, dass es eine Jahresplanung gibt und dass man bespricht, was haben wir eigentlich vor und das auch aufschreibt. Und dann war so, können Sie uns ja viel sagen, machen wir einfach nicht. Also habe ich gesagt, okay, dann werden wir das jetzt nachhalten. Dann müsst ihr das melden. Und die Prozesse sind dann mit eigenen Moderatoren aus dem Haus moderiert worden. Aber das waren echte Machtkämpfe. Der andere Teil, den Sie da ansprechen, was Transparenz angeht, das haben wir natürlich auch, denn wir haben ja eine Versammlung bei uns als oberstes Organ, die Regierungsversammlung. Und das, was die beschließt, müssen wir umsetzen. Und zwar auch, wenn ich es noch so blöd finde. Und diesen Teil dann klar zu kriegen, dass man auch deutlich macht, okay, das hat unsere Versammlung beschlossen, deshalb ist das jetzt auch so, weil die das Recht dazu hat und wir der Umsetzer sind, das ist auch ein wichtiger Teil, sich zwar nicht dahinter zu verstecken, aber deutlich zu machen, auch wenn wir uns alle hier in der Verwaltung einig sind, dass wir es eigentlich anders besser gefunden hätten, ist das der Souverän, der das dann entschieden hat. Und da habe ich eben ein 85stel Stimme und setze mich auch nicht immer durch. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, ob man gewinnt oder verliert beim Spielen. Ne?
Ja, im Sport besonders. Also in der Politik, das heißt ja auch nicht Machtspiel, sondern Machtkampf und auch nicht Wahlspiel, sondern Wahlkampf, der jetzt auch losgeht. Manchmal nicht zum Gefallen des Publikums. Der Applaus, der kommt sowohl in der Politik als auch im Theater, muss auch nicht immer der richtige Applaus sein, glaube ich. Also nur wenn manchmal frenetisch geklatscht wird, bedeutet es ja nicht, dass die Inhalte auf der Bühne auch gut sind. Da weiß ich nicht, welche Erfahrungen Sonja Anders vielleicht auch mit ganz unterschiedlichen Theaterreaktionen macht. Aber eigentlich, bevor ich zu der Frage komme, jetzt nach dem, was Sie eben gesagt haben, ist der Kompromiss, der in der Politik ja eigentlich notwendig ist, um handeln zu können, regieren zu können, ist der Kompromiss für die Kunst tödlich?
Ich glaube, Kompromiss ist in der Kunst immer schwierig und trotzdem reden wir den ganzen Tag über nichts anderes, auch mit RegisseurInnen, als über Kompromisse. Nein, das Bühnenbild darf nicht größer werden. Nein, du bekommst den und den Schauspieler oder das und das geht nicht. Nein, 5 Stunden soll der Abend nicht lang werden. Auch die befinden sich ja in einem System. Es ist ja nicht so, dass die machen, was sie wollen.
Da bitte ich, dass sie sich immer durchsetzen. Ja.
Und natürlich setze ich mich da auch meistens durch, aber auch nicht immer, weil ich bin ja Fan davon, dass man Unsicherheiten offenlegt. Und ich weiß überhaupt nicht alles und ich weiß gar nicht unbedingt, wie es geht oder wie es besser ist. Und ich habe mich auch schon oft getäuscht, aber nichtsdestotrotz, das stimmt natürlich, was Herr Jagau sagt, bin ich die Geschäftsführerin dort und die Intendantin des Schauspiels und muss gewisse Entscheidungen dann auch mal treffen. Und das wollen übrigens auch sogar KünstlerInnen, wollen, dass ich Entscheidungen treffen. Und die fragen mich auch direkt danach und sagen, ja, und was entscheidest du jetzt? Überleg dir das doch mal. Und dann tue ich das auch gerne, weil eine gewisse Erfahrung bringe ich ja nun mal mit und bin ja auch nicht umsonst in der Position. Ich will ja mein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Aber es ist halt auch eine gewisse, oder ich sage immer gerne Stil, ein Stil, den ich verfolge und den ich auch gerne so perfektionieren möchte. So, und darf ich nochmal zu diesem Spiel als solches kommen? Kommen wir dann noch hin, weil ich finde so, also Hauke Jagau ist ja einer unserer treuesten Theaterbesucher. Und ich habe mich jetzt noch mal ganz akut gefragt, was treibt denn die Menschen ins Theater? Warum geht man da hin? Es ist ja nicht nur die Geschichte, nicht nur das Gebäude, nicht nur das Treffen, sondern es ist im Kern, glaube ich, etwas, das ist, was einen herausfordert und was die Menschen irgendwie dazu bringt, sich da was abzuholen und was beizusteuern, was es wenig gibt in der Gesellschaft. Und darüber kann ich ja Vorträge halten. Ich habe ja mal über die Freude gesprochen hier für die Region, als ich antrat, darüber, warum ich glaube, dass ein Affekt wie die Freude auch ein politisches Moment in sich birgt. So. Und mir ist jetzt über diese Zeit, wo wir so lange nicht spielen durften, auch nochmal wirklich klar geworden, wie sehr wir Momente brauchen, in denen wir loslassen können, in denen wir uns einlassen. Ich glaube, das Einlassen ist total wichtig und interagieren. Das wäre auch so die Interaktionsfrage. Was tun wir eigentlich im Theater? Es ist ja wichtig, dass alle da sind und es einen Austausch gibt. Und das ist mir jetzt nochmal so in den letzten Monaten extrem nachgegangen. Was vermissen wir eigentlich gerade so? Warum war der Applaus in der Philharmonie jetzt so groß bei den Menschen, als sie da bei dem Pilotprojekt scheinbar muss ja gigantisch gewesen sein.
Binnen 3 Minuten waren 1000 Karten verkauft.
Und das finde ich ist Tatsache was einen, glaube ich, von der Politik massiv unterscheidet. Dass ja,
wir
die Begeisterung, die Liebe.
Wir kriegen keinen Applaus. Wenn Sie das meinen, das ist Quatsch. Ich verstehe das. Also ich glaube, ich habe eben gerade nochmal drüber nachgedacht, warum gehe ich eigentlich so gern ins Theater? Und es muss mich berühren, es muss mich erreichen. Und ich wünsche mir, also das Spannende ist ja, dass es ganz oft Stoffe gibt, die ein paar hundert Jahre alt sind und trotzdem noch super aktuell. Und die Verschiedenheit, in der sie dann dargestellt und gespielt werden, das finde ich auch faszinierend. Und ein guter Theaterabend führt eben zu Gesprächen. Ich gehe eigentlich zu 100% mit meiner Frau zusammen ins Theater und da haben wir was von. Wir wissen das so ein bisschen, für uns ist das immer so, wenn wir nachts nochmal davon geträumt haben, dann wissen wir, dass es uns erreicht hat. Und das passiert beim guten Abend. Und das kann völlig verschieden sein. Es kann aber auch so sein, dass man sich richtig ärgert. Auch das gibt es ja. Aber meistens ist es wirklich, finde ich, das ist eine tolle Leistung. Also Schauspieler leisten auch, dass es einfach echt indirekt ist. Ja, das ist dann nicht, dass man auch mit Pannen und sowas umgehen muss in der Situation. Das gehört genauso dazu. Und ich finde, Schauspiel ist eben etwas, es ist live, es ist direkt, es ist die Kunst auch der Kompensation, komplexe Stoffe, eben diese Nummer, das muss auch noch, also den Streit darum, was bleibt über und so, das sind alles Sachen, die ich spannend finde.
Ja, ich glaube auch, dass ist was Elementares ist. Ne? Sie hatten vorhin ja auch über die, wie heißt die, wo sie mit dem Bus umhergefahren sind.
Das war Münchner Lach- und Schießgesellschaft.
Genau, über die Münchner Lach- und Schießgesellschaft gesprochen. Ich glaube, es ist auch gar nicht unbedingt wichtig, über welchen Theaterabend man spricht, aber allen ist irgendwie gemein, dass dieses Spiel und das Spielen etwas ist, was jeder versteht, obwohl es in dem eigenen Leben womöglich gar nicht vorkommt und was alles frei macht und was im Grunde auch mit Kommunikation zusammenhängt. Das ist ja wichtig, dass ZuschauerInnen da sind und dass die Schauspieler das nicht vor nichts, also vor der Kamera zum Beispiel, erzählen, sondern es passiert was. Die Schauspieler beschreiben das ja total intensiv, wie sie das Publikum unterscheiden, wie sie das wahrnehmen, wenn jemand schläft oder wach ist, wenn jemand sich amüsiert oder sich lustig macht oder nicht andockt. Und das wiederum macht ja auch mit dem Zuschauer was, wenn der Schauspieler das merkt. Und das finde ich total interessant. Und gleichzeitig ist es natürlich der Ort, in dem Politik behandelt wird, verhandelt wird und in dem der König nackt sein darf und das Kind König. Das sind ja auch so auf den Kopf Stellungen, die, glaube ich, einen auch erleichtern oder was freimachen in einem, wo was passieren kann, was im wahren Leben überhaupt nicht passieren kann. Da kann jemand zaubern oder kann lügen und so weiter.
Und wenn es gut ist, bleibt die Zeit stehen. Mhm. Also es ist ein vergänglicher Theatermoment. Man muss drüber reden, um ihn festzuhalten, anschließend. Man kann auch noch 20 Jahre, finde ich, danach über tolle Aufführungen reden. Und das, der Verstand und das Gefühl, was Schiller schon immer mit seinem Spieltrieb, also Form, Verstand und das Sinnliche kommen zusammen. Also für mich ist es auch ein erotischer Vorgang, da unten zu sitzen und denen oben zuzugucken. Und umgekehrt ist es bei Politikern manchmal auch ein Flirt mit dem Publikum. Also was passiert da? Bekomme ich die Menge? Will ich die überhaupt? Oder das finde ich jeden Abend wieder neu herzustellen.
Oder ja, das finde ich auch, das trifft auch diese Freiheit heißt ja, dass man sich aufmacht, die Schauspieler haben können. Und ich glaube, dieses Öffnen, das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen.
Also wenn ich so nicht in so einer direkten Konfrontation mit Abstimmung bin, dann habe ich ganz oft so ein bisschen das Gefühl, dass ich sage, mein Beruf ist Geschichtenerzähler. Also ich muss komplexe Geschichten, komplexe Situationen so darstellen, dass sie nachvollzogen werden können. Und das ist eigentlich die klassische Geschichtenerzähler. Und dass man erläutert, und ich könnte Ihnen zig Beispiele nennen, wo Sie mir bei der einen Nummer zustimmen und bei der anderen, und die passen aber nicht zusammen. Es geht eigentlich nur eins. Und das zu vermitteln, also auch deutlich zu machen, gerade was Komplexität und sowas angeht, das finde ich, ist auch ein Teil, das ist auch der, der mir mehr Spaß macht, wenn ich rausgehe. Dass ich da sage, okay, ich kann versuchen, das kann ich für die Bundesrepublik zum Beispiel sagen, wir leben nach wie vor in einem der tollsten Länder der Welt, einem der freiheitlichsten, einem der Länder, wo es auch Menschen, denen es schlecht geht, richtig gut geht, obwohl wir alle wissen, dass wir noch viel, viel besser machen können. Und dies zusammenzubringen, dass man auf der einen Seite sagt, ich habe eine Vision, wie was anders sein soll, aber trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, was wir eigentlich erreicht haben. Wir mal gucken, wie ging es denn den Menschen vor 150 Jahren? Ja, wie unfrei war das denn? Was haben wir zwischen 1933 und 1945 erlebt? Also welchen Wahnsinn an Gesellschaft und wie sind die Entwicklungen? Das finde ich immer wieder, diese Sachen zu vermitteln in ihrer Vielfalt und auch in ihrer inneren Widersprüchlichkeit, das ist so der Teil, der mir auch, den ich auch selber spannend finde, der mich auch selber herausfordert und der dann vielleicht wie beim Schauspieler wieder wirklich so ist, zu sagen, das muss man hinkriegen.
Naja, das ist ja unser Auftrag ist ja im Grunde, die Gesellschaft zu spiegeln oder herauszufordern oder zu reizen und zusammenzubringen natürlich auch. Deshalb nützt es ja nichts, vor leerem Zuschauerraum übrigens zu spielen. Wenn man nur so ein garstiges Programm macht, bringt es auch nichts. Oder ein elitäres oder wie auch immer. Das bringt ja auch nichts. Ich finde nochmal einen Unterschied übrigens, um einen Unterschied zu bemerken, ist, dass auch, obwohl SchauspielerInnen auf der Bühne sich eventuell bekämpfen oder umbringen oder sich im Krieg befinden, dass die aber in Wahrheit natürlich ein Team sind. Und das ist was ich auch gerade merke. Wir fangen überhaupt erst an, ein Team zu werden. Und es so um Sportmetapher, ne, weil Sie eine Sportmetapher gebracht haben. Jedem leuchtet ja ein, dass wenn man die besten Fußballspieler der Welt auf ein Feld stellt, dass sie noch lange nicht eine gute Mannschaft sind. Und das ist sowas, was natürlich, wo ich keinen Politiker darum beneide, dass die Teamarbeit sich, glaube ich, oftmals in Grenzen hält. Das ist so mein Eindruck, während die Schauspieler ja auch den Krieg trainieren und miteinander über Nähe und erfahren. Und
na, idealisieren Sie da nicht so ein bisschen? Die haben doch auch einen harten Wettbewerb, wer die Hauptrolle kriegt und wer die Nebenrolle
ja,
kriegt.
Ja, aber nicht an dem Abend. An dem Abend muss die Regisseurin, muss im Grunde die dazu kriegen, dass sie das gemeinsam tragen und miteinander agieren, was dann Feierabend zu Hause passiert, ist sicherlich noch was anderes. Natürlich gibt es Konkurrenz.
Gut, das ist dann ja wenn man jetzt mal so eine bei uns Versammlungsparlamentssituation, dann ist das tatsächlich schon auch der direkte Gegensatz. Früher war es übrigens umgekehrt. Sowohl in der Kommunalpolitik, aber auch, das hat ja Frau Schulz vorhin erzählt, ich war am Anfang ja auf der Landesebene tätig, da gab es den Kampf auf der Bühne, also im Parlament, und danach sind die überwiegend damals Jungs zusammen saufen gegangen. Nicht alle, selbstverständlich. Alle Pauschalierungen sind immer falsch. Aber im Kern war das so, dass man da miteinander geredet hat. Und das hat sich verändert. Ich mache das ja nun auch seit über 30 Jahren. Das ist heute völlig anders. Also die Distanz ist heute deutlich größer. Und zwar auch außerhalb des Schauspiels. Also außerhalb der Bühnenveranstaltungen. Da sind die Gräben tiefer, was oft schade ist.
Ja, es ist im Grunde ein bisschen die Königsdramen, ne? Hat man so den Eindruck von Shakespeare, was der schon gewusst hat. Ich denke das ganz oft, wenn man jetzt so die High-End-Politik in Berlin anguckt, denke ich immer, oh, das ist ja mindestens so Julius Caesar und ja, alle möglichen. Der hat schon sehr erfasst, Richard II, Richard III. Diese Geschichten, das finde ich auch schade, ehrlich gesagt. Irgendwie finde ich es schade.
Da hat jetzt ist in der letzten Runde für mich hier in der Regionsversammlung seit der letzten Wahl eine positive Veränderung gegeben, die ausgelöst wurde durch die AfD, die in der Versammlung ist. Seitdem wissen die meisten anderen, die eben zu einem demokratischen Spektrum gehören, was sie vereint und was sie nicht vereint. Das ist, finde ich, einer der wirklich wenigen positiven Effekte, die ich persönlich dem Dasein der AfD in der Versammlung abgewinnen kann, dass das Verständnis der anderen dafür füreinander wieder größer geworden ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass man vielleicht aus einer Gegnerschaft heraus sich auch wieder zusammentut, ne?
Ja, dass man inhaltlich unterschiedliche Ideen hat, wie der richtige Weg ist, aber trotzdem in der Basis weiß, was man richtig findet an Struktur, an Demokratiestruktur.
Ja, da sind wir ja wahrscheinlich viel oder mindestens so auseinander manchmal übrigens, was so Fragen angeht. Natürlich hat innerhalb meines Ensembles jeder eine unterschiedliche Meinung und findet auch über ein Stück, dass man das auf unterschiedliche Arten und Weisen machen kann. Das ist dann die Hierarchie des Theaters, dass das am Schluss ein Ergebnis gibt, dem man sich irgendwie auch unterordnen muss oder einfügen muss, es sei denn, das fließt richtig in die Inszenierung ein. Das gibt es natürlich auch, dass man merkt, ist es jetzt die Schauspielerin, die das vertritt, oder ist die Haltung die der Schauspielerin oder ist es die der Rolle? Das ist ja auch das Interessante, dass das so switcht irgendwie.
Also doch ein Kompromiss.
Immer. Es geht ja gar auch in der Kunst nicht ohne Kompromisse. Also das, zumal das ja Teamwork ist. Theater ist einfach Teamwork. Es ist anders als vielleicht Malerei oder Literatur noch viel mehr darauf angewiesen, dass sich Menschen einigen auf ein Vorgehen oder eine Ästhetik oder wie auch immer.
In einem längeren Probenprozess auch, der ja manchmal spannender gerät oder aufregender ist als das Endergebnis am Abend. Also es ist ganz unterschiedlich, aber es geht auch immer darum, in beiden Bereichen Geschichten zu erzählen und komplexe Vorgänge einfach darzustellen. Und ich glaube, im Sport, im Fußball ist es auch so, dass die Einfachheit gewinnt. Und das Weglassen, also die Reduktion, dass man den Mut haben muss, dass alles, was man weiß, auch zur Seite zu schieben und den schönen Spielzug oder den zusammenfassenden Satz oder das Talent und die Öffnung zum Publikum einfach ganz, ganz klar und schlank rüberzubringen. So.
Ja, ich finde nochmal, dass und damit will ich nicht sagen, Politik ist ja nicht Ideologie, aber man sagt immer, dass Spiel das Gegenteil ist von Ideologie im zeichenhaften Sinn. Weil Ideologie will was festlegen und festschreiben und will im Grunde auch sich abgrenzen, während das Spiel als solches ja gerade das Gegenteil will, unterschiedliche Bedeutungsebenen aufmachen, immer auch fluid gestalten oder widersprüchlich. Das ist ja das, was, glaube ich, die Menschen auch so befreit im Karneval oder sowas. Das Karneval ist ja pures Spiel, dass man loslassen kann, alle ideologischen Begrenzungen oder so. Das finde ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt, weil ich glaube, dass Politik eben auch nicht Ideologie ist, sondern auch beides. Das, oder?
Auch Pragmatismus, oder?
Also jetzt ist die Frage,
auch Spiel.
Ich hink gerade noch an dem Karnevalsmoment. Ja, weil ich bekomme beim Karneval immer sofort auf den Narren, der ja auch über sein Spiel den Auftrag hatte, in einer Form der Obrigkeit und den Herrschenden etwas darzulegen und dem es erlaubt war, weil er der Narr war. aber der ja unglaublich viel Wahrheit eigentlich damit verbreitet hat. Und der Karneval hatte ja eigentlich auch eine Entladungsfunktion, dass man die Rollen verlassen durfte. Was ja auch mit Religion ganz viel zu tun hat. Es ist ja kein Zufall, dass der Karneval in den katholischen Hochburgen meistens dann da diese Entlastungsfunktion historisch auch hatte. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht so, diese Projektion kann ich nicht machen. Und ist ja auch die Frage, was ist eigentlich Politik? Also wir sind ja, wir sind eine Verwaltungsbehörde. Also wir sind in vielen Bereichen dafür zuständig, wie die Gesamtentwicklung geht. Und da ist erstmal eine ganze Menge Dienstleistung zum Beispiel. Also ob die Straßenbahn pünktlich fährt, ist erstmal nichts mit Politik, aber ist Voraussetzung dafür. Ja, das ist was eine Frage von Management, ist eine Frage von Umsetzung. Wie viele Straßenbahnen dann fahren und was es kostet, ist Politik.
Aber warum man öffentlichen Verkehr braucht, ist zum Beispiel
das auch Politik. Das ist auch Politik, klar. Also das ist auch, ja, aber das ist nicht, aber es ist eben, das ist alles aber nicht Ideologie.
Aber ich muss, glaube ich, nochmal ausführen, warum ich die Bürgermeister so toll finde. Ich finde die so toll, weil die politisch, sozial, kulturell so viel erreichen können über, sagen wir mal, Politik oder Entscheidungen über Zusammenarbeiten, wie ich es sonst selten so konkret erlebe. Und ich glaube, man kann das auch so spüren, dass zum Beispiel Gleichheit in der Stadt oder soziales Denken sich über so simple Entscheidungen wie zum Beispiel fährt ein Bus raus in das Kaff oder fährt es nicht.
Zum Theater zum Beispiel, komme ich zurück.
Oder kommt man ins Theater, genau. Ja. Oder was kostet das, ins Theater also, zu fahren?
Da ist jedenfalls ganz klar, für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das ist die insofern dankbarste Ebene, weil es unmittelbar und direkt ist. Ja, das ist auch das, was Menschen, also was interessiert heute Menschen noch, muss man immer gucken, kommt es darauf an, ob sie Kinder haben oder ob sie Enkelkinder haben. Dann interessiert sie, wie sind die Spielplätze, wie sind die Schulwege, wie sind die Freizeitmöglichkeiten. Haben sie keine Kinder, interessiert sie oft gar nichts, weil sie sich alles leisten können und irgendwo hinfahren können. Das ist ein anderer Blickwinkel, weil man nicht so sehr auf Gesellschaft angewiesen ist. Und die Ebene des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin ist übrigens deutlich dankbarer als meine Ebene. Wir sind ja in der zweiten Ebene in der Region. Und da gibt es so ein bisschen diesen Europa-Effekt, das natürlich auch sehr bequem ist, zu sagen, ja, wir würden ja, aber die Region. Da sind wir so ein bisschen Sandwich zwischen Land von oben und den Kommunen dazwischen. Von der persönlichen, sozusagen unter der narzisstischen Seite war es deutlich angenehmer, 10 Jahre Bürgermeister in Laatzen zu sein, als 15 Jahre Regionspräsident. Unter den Inhalten und der Frage, was man eigentlich bewegen kann, ist es natürlich zigmal spannender, Regionspräsident zu sein, weil sie da wirklich bei den Sachen, gerade die strategisch und die langfristig sind, eine ganz andere Gestaltungsmacht haben. Dafür musste ich meinen Narzissmus ein bisschen zurückstellen, die Direktheit. Als Antwort auch, die Leute kriegen das viel mehr mit. Ja.
Aber um nun doch den Schlenker in die Corona-Zeit zu machen, gibt es im Moment nicht eine enorme Diskrepanz zwischen Politik und Theater, zwischen Corona-Verordnung und menschlicher Realität oder menschlichem Sehnen nach Möglichkeiten, auch in der Corona-Zeit dieses Spielmoment zu erleben?
Ja, ich finde es völlig verrückt, dass man noch nie mal so das Gefühl hatte, lasst uns spielen, lasst uns arbeiten. Und das Gefühl hat, wir haben viel geleistet, finde ich, in dem kurzen Zeitraum, in dem wir wieder aufmachen durften. Im Herbst haben gute Hygienekonzepte erarbeitet und praktiziert auch und mussten als Erste zumachen im Grunde und mussten dann ins Digitale ausweichen, was vielleicht eine gute Erfahrung sogar war. Und jetzt hofft man wirklich sehr, dass wir wieder spielen dürfen und die Bedeutung auch von Kultur erkannt wird, weil ich glaube wirklich, dass gerade was verloren geht oder was nicht existent ist, was wichtig ist für uns.
Deutschland nennt sich ja Kulturnation. Manchmal habe ich mich gefragt in der letzten Zeit, ob wir das noch sind.
Ja, also Ich glaube, dass das ist echt alles ein richtig schwieriges Thema. Also der Angstforscher Borwin Bandelow aus Göttingen, der hat jetzt in dieser Corona-Phase nochmal beschrieben, dass er hat im Grunde die These gesagt, dass ich mache es vereinfacht, ich hoffe, dass ich dem trotzdem gerecht werde, dass man in so einer Situation in tief archaische Denkmuster zurückfällt. Und dass in Situationen, in denen Menschen sich ohnmächtig und unsicher fühlen, sie dann Leadership brauchen und dem auch bedingungslos eigentlich hinterherlaufen wollen unter Ausblenden aller Geschichten, weil Hauptsache es geht weiter. Das, glaube ich, konnte man in der ersten Phase auch ganz gut sehen. Nun ist dieses Ding hier ganz schön lang. Und richtig ist, glaube ich, schon, dass es kein richtig und falsch gibt, sondern dass es zig Facetten gibt und täglich neue Erkenntnisse. Und was Corona auf jeden Fall ist, ist ein Impulsverstärker. Also die Angst haben, haben noch mehr Angst und die, die keine Angst haben und sagen, ist egal, die kommen dann in eine Verschwörungstheorie-Nummer und pumpen auch einen völligen Unsinn auf. Und da ist es verdammt schwer, den richtigen Weg zu gehen. Streng rational zu sagen, wir wollen rationale Entscheidungen, wird wieder nicht gehen, weil wenn Sie sagen, wir wollen Kontakte vermeiden, kann man sagen, und trotzdem gibt es Schule, weil es Schule geben muss, weil sonst die Kinder, wenn es denen noch viel, viel schlechter geht, ist die eine Seite. Sie können aber auch keinem erklären, warum Blumenladen auf hat, aber ich mir kein neues Hemd kaufen darf. Und diese Dinge, die Sie heute an Paradoxien parallel produzieren, zum Teil produzieren müssen, weil wenn Sie sagen, keine Kontakte, dürften Sie auch keinen öffentlichen Nahverkehr mehr fahren lassen, dann könnte aber auch keiner mehr zur Arbeit kommen. Also diese Widersprüche aufzulösen, ist verdammt schwer. Und diesen dann den Punkt zu bringen, das, was Sie ansprechen, zu sagen, okay, wir gucken, wir haben ein Hygienekonzept im Theater und wir machen eine ziemlich gute Nachverfolgung. Wir würden rauskriegen, wenn sich Leute im Theater angesteckt hätten. Weil wir mit jedem, der sich angesteckt hat, der wirklich Corona hat, ein Interview führen und das wirklich nachfragen. Und da wäre die Frage, warst du in den letzten Tagen, bevor du in den Infektionstagen, also wo du andere auch hättest infizieren können, im Theater? Und spätestens, wenn wir einen zweiten hätten, der das auch angibt, würde diese Kette bei uns über die Auswertung, die digitalen, die wir haben, vermutlich entdeckt werden. Haben wir aber nicht. Ich wünsche mir dafür wirklich die gewonnenen Erkenntnisse mit einzusetzen. Und da würde ich mir dann auch wünschen, das ist, was hatten wir vorhin schon mal bei der Frage, man kann nicht nur populär entscheiden. Also muss, wenn man zu sich stehen können und das vertreten können. Aber es ist auch richtig gefährlich, weil sie permanent, dann gibt es wieder eine neue Mutante und dann ist unklar, wie verhält die sich eigentlich und dann hat irgendein Virologe wieder irgendwas anderes gefunden. Der Teil Bevölkerungsmedizin fehlt völlig, nämlich die Langzeitauswirkungen anzugucken, die auch eine Rolle spielen. So. Also ist wirklich ein schwieriges Feld. Deshalb würde ich nicht da mich sehr in Haltungsnoten zurückhalten, weil es ausgesprochen schwierig ist. Und Sie auch die Erkenntnisse, die Sie heute haben, eben zum Teil vom Dreivierteljahr einfach nicht hatten. Sonst hätte man ein paar Sachen anders gemacht.
Die Verordnungen das widerspiegeln und alles andere als einfach sind. Ich bin ja auch wegen meines Berufes gezwungen, die regelmäßig zu lesen und zu gucken, wie geht das, in welche Richtung geht das weiter, was kann man daraus machen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass der Theatermacher Christoph Marthaler mal die niedersächsischen Corona-Verordnungen liest oder überhaupt nicht nur die niedersächsischen, das ist ja deutschlandweit so, und dann Theaterabend draus macht. Das sind auch durchaus sehr, sehr lustige Stellen, die man entsprechend spielen könnte.
Ja, es ist ja total verrückt, das ist eine lustige Idee, finde ich, weil es ja total verrückt ist, wie wir dann nach dem letzten Sommer gestartet sind und keiner mit diesen 1,50 Meter auf der Bühne, die sind ja schier durchgedreht, meine Schauspieler, weil die konnten sich gar nicht vorstellen, dass sie sich nicht nahe kommen, dass sie sie nicht küssen, umarmen, sonst was auf der Bühne treiben. Und das war nur Thema. Das hat sich dann aber erstaunlich schnell gelegt. Zack, hatte man es so in dem Körper drin. Wir unterhalten uns jetzt auch so. So haben die auch gespielt. Dann haben sie, wenn sie geschrien haben, automatisch, zack, sind sie 3 Meter auseinandergegangen. Es ist ja wirklich interessant, dass man sich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wir sehen uns zwar danach und zum Armen.
Aber schön fand ich es nicht, wenn
nein,
ich das ehrlicherweise sagen darf. Ich fand ich, das hat
nein, natürlich
mir,
nicht.
Es war schön, ins Theater gehen zu können, aber ich fand diesen Abstand nicht schön.
Nein, der ist auch nicht schön. Wir hoffen auch wirklich sehr, dass das irgendwann dann mal wieder vorbei ist. Weil es ja kein Zustand ist fürs Theater, weil Zustand mit Körper, also weil Theater mit Körpern und Berührung natürlich zu tun hat.
Ja, Sie sagen, Sie hoffen, dass es bald vorbei ist. Was würden Sie als erstes tun, wenn die Zeiten wieder relativ normal wären?
Ja, wir haben eigentlich für die nächste Spielzeit ganz normal mal geplant. Natürlich rechnen wir damit, dass es noch Abstandsgebote oder sowas gibt. Aber wir haben einen ganz normalen Spielplan. Ich habe auch übrigens keine Corona-Stücke im Spielplan, sondern wir starten sogar mit einer Komödie. Das darf ich jetzt noch nicht so wirklich verraten, dann reißt mir mein Pressechef den Kopf ab. Aber es geht dann im Grunde auch weiter mit Sachen, die wir aufgeschoben haben. Und wir haben gemerkt, die Themen, die bleiben. Die Themen, die wir vor Corona hatten, sagen wir jetzt mal im weitesten Sinn Ungerechtigkeit, Spaltung, soziale Verantwortung und so Dinge, Solidarität auch als Begriff, der ja wieder so hochkommt jetzt, das sind die Themen, die bleiben und die werden ja eher gerade noch verstärkt, also wenn man alleinerziehende Mütter oder im Grunde, ich habe jetzt gerade noch mal wieder gelesen über Lesbos und Moria dort und so. Das sind ja die Themen, die werden ja nicht weniger, finde ich. Und insofern würde ich mal sagen, wir hoffen wirklich sehr, 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 dass wir spätestens nach dem Sommer spielen dürfen.
Fritz Kortner hat mal gesagt, glaube ich, Schauspielen ist die Kindheit in die Tasche stecken und loslaufen. Herr Jager, wann haben Sie zuletzt Ihre Kindheit in die Tasche gesteckt und sind losgelaufen?
Das mit dem Kindheit in die Tasche stecken verstehe ich nicht.
Die Lust am Spielen, am Ausprobieren, am jemand anders sein, vielleicht sich zu verkleiden, mit anderen ganz komische Sachen zusammenzumachen.
Ich habe nie Lust gehabt, Brettspiele zu machen, außer Schach. Also zum Beispiel ärgere dich nicht, war ich der Prototyp dessen, für den der Titel gemacht wurde. Diese Leichtigkeit, da gehörte ich zu der Kategorie der Brettumkipper. Diese Leichtigkeit hatte ich nicht. Und die ist nur sehr selten vorhanden, muss ich einfach sagen. Deshalb kann ich diese Lust... Die Lust der Provokation vielleicht, auch die Lust der Ironie. Also ich mache auch durchaus gerne, habe auch ein paar Mal zusammen mit einem sehr guten Freund Aschermittwochsabende kabarettistischer Art gemacht. Das ist okay, aber so ein da habe ich auch Lust zu. Das geht.
Charade? Spielen Sie das?
Welches
ist das, wo einer einen Begriff sagt aus zwei Teilen und man muss ihn nachspielen und man muss ihn erraten?
Ja, da machen wir diese Spiele, finde ich ganz schön. Da gibt es ja ein paar, die man hat. Ich kann mir immer so die Titel schlecht merken. Wir haben jetzt ein ganz anderes spannendes Spiel, wo es Begriffsreihen gibt, die man auf dem Brett finden muss, auf dem Spielfeld finden muss. Und da geht es darum, das so zu beschreiben, dass der andere die richtigen Assoziationen hat. Und das ist ein spannendes Spiel zum Beispiel. Sowas finde ich ganz gut. Oder was wir auch immer gern gemacht haben, das ist die Geschichte, wenn man eben einen Zettel auf der Stirn hat und erraten muss, wer man ist und so. Das finde ich alles nette Sachen. Die finde ich auch gut. Aber so, ich glaube, Glücksspiele sind meins nicht. Ich möchte es lieber selbst in der Hand haben. Und da ist wahrscheinlich dann auch die Grenze der spielerischen Lockerheit.
Ein Kopfspieler.
Ja, wahrscheinlich ja.
Ich nehme an, dass wir uns alle hoffentlich nach dem Sommer wieder im Theater wiedersehen können.
Ich hoffe vor dem Sommer.
Ich hoffe auch vor dem Sommer.
Also vielleicht während des Sommers draußen.
Ja, wir planen im Hof zu spielen. Und damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht und haben auch richtig zwei richtige Inszenierungen für den Hof parat. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Das will ich sehr hoffen. Es wäre sehr traurig. Wir haben ja im letzten Jahr schon Was ihr wollt angekündigt im Hof und haben das dann aufgrund der Größe, der Inszenierung und der Proben und so nicht hingekriegt. Das Proben können wir jetzt ganz gut, das haben wir geübt und jetzt hoffen wir, dass wir das zeigen dürfen da. Shakespeare im Hof ist doch toll.
Könnte fast ein Sommernachtstraum werden.
Ja.
Shakespeare im Hof, der fast ein Sommernachtstraum werden könnte, ist ein schönes Schlusswort für den ersten Podcast des Teams Kultur der Region Hannover zum Thema Spielen. Ich danke sehr herzlich Sonja Anders und Hauke Jagau und hoffe, dass im Sommer, vor dem Sommer und nach dem Sommer Theater gespielt werden kann.